온다.
기온다. 온다.
온다.
기온다.
온다.
기온다.
스티멘 아웃 라타인 아메리카.
보스스 데 아메리카 라티나.
Herzlich willkommen zum Onda-Info-Spezial aus Costa Rica aus dem Studio des Kommunikationszentrums Voces Nuestras. In dieser Sendung hört ihr etwas zum Kampf der Küstenbewohner um ihre Heimat, über das internationale Festival de las Artes. Zuerst aber hört ihr etwas über die Liedermacher Max Goldenberg und Oyman Briceño aus Guanacaste. Vielen Dank geht an den Techniker Leo Leon und an die Sprecher Dana Haring, Leon Aritz und Matthias Franz. Mein Name ist Laura Zierke und ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Mit einer Baskenmütze schräg auf dem Kopf erscheint der Liedermacher Max Goldenberg in der Öffentlichkeit. Sein Musikerkollege Oyman Briceño ist ein junger Mann voller Energie. Die beiden Sänger stammen aus Guanacaste, einer Region im Norden Costa Ricas. Sie besingen ihre Heimat und das Leben, singen von Traurigkeit und Freude, von Veränderungen und alten Zeiten. Sie füllen den Raum mit Gedanken, Gefühlen und Klängen auf den sogenannten Peñas Culturales. Eine Peña Cultural ist ein Zusammentreffen von Künstlern und Publikum. Traditionelle, aber auch zeitgenössische Lieder und Gedichte aus Guanacaste werden zum Besten gegeben. In Guanacaste finden diese Peñas Culturales beinahe wöchentlich statt. Leute aus den Gemeinden finden sich zusammen. Sie singen, klatschen, lachen und fühlen mit. Max Goldenberg ist 67 Jahre alt. Er war Zimmermann und hat Bienen, Schafe und Wachteln gezüchtet. Seine Musik findet über die Grenzen von Guanacaste und Costa Rica hinaus Beachtung. Die Peñas Culturales sind für ihn nicht nur Ort der Begegnung, sondern sie haben auch eine heilende Wirkung.
Die Peña Cultural gibt Raum, Gefühle und Gedanken auszudrücken und sich mit den Mitmenschen auszutauschen. Wenn wir uns zusammenfinden und uns in Form von Liedern oder Erzählungen das vortragen, was uns beschäftigt, dann eröffnet uns das bereits den Weg für die Lösung unserer Probleme. Lediglich der Fakt, dass man sich zusammensetzt, um sich etwas zu erzählen und Probleme zu lösen, macht uns schon zu besseren Menschen und auch glücklicher.
Guanacaste wurde vor knapp 200 Jahren von Costa Rica annektiert. Die Provinz, die einstmals zum nördlichen Nachbarn Nicaragua gehörte, unterscheidet sich in ihrer Kultur von anderen Provinzen Costa Ricas. Die Guanacasteken sind stolz auf ihr Land. Der 29-jährige Oyman Briceño hat Psychologie studiert und arbeitet heute als Liedermacher. Er erzählt uns über die Kultur und Geschichte seiner Heimat Guanacaste.
Für Guanacaste empfinde ich eine große Freude und auch Stolz. Guanacaste besitzt eine kulturelle Vielfalt und eine lange Geschichte. Es ist ein Teil Mesoamerikas. Indigene Gruppen wie die Chorotega, die ihren Ursprung in Mexiko haben, leben auch in Guanacaste. Es sind hier auch große Einflüsse der afrikanischen Kultur durch die Sklaven aus dem 17. und 18. Jahrhundert zu finden. Und natürlich gibt es auch die Wurzeln der mestizisch-spanischen Kultur. Diese kulturelle Vielfalt, diese uralte Stärke lässt uns dieses Land lieben. Dieses Land mit Küsten, mit weiten Ebenen, Tälern und Flüssen. Diese Kraft, die Guanacaste auf uns ausstrahlt, liegt eben in diesen historischen Werten.
Und Max Goldenberg ergänzt:
Die Kultur Guanacastes ist sehr alt. Landwirtschaft und die Viehzucht haben hier ihre Tradition. Das ist ganz typisch für den mesoamerikanischen Raum. Und dieser Kontakt mit der Landwirtschaft und der Viehzucht hat uns zu Menschen des Maises gemacht und zu Menschen, die mit Vieh umgehen können. Das hat unseren Charakter geprägt. Das Leben in Guanacaste ist nicht einfach. Es regnet 6 Monate und darauf folgt ein langes halbes Jahr Trockenheit. Und dieses harte Leben während der Trockenzeit hat uns geprägt und eben auch die Form, uns auszudrücken. Wir sind Menschen, die sich gern austauschen mit anderen. Wir sind wohlwollend und dafür offen, andere Menschen kennenzulernen. Wir helfen uns gegenseitig und wollen eben auch unsere Freude und Trauer ausdrücken. Wir leben hier in einer wunderschönen Gegend. Die Landschaft fordert regelrecht von den Menschen hier, sich auszudrücken und glücklich zu sein. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass Menschen ihre Gedanken und ihre Gefühle ausdrücken. Und genau das machen wir hier.
Die beiden Liedermacher widmen sich fast vollständig dem Singen und Dichten. Beide sehen darin eine soziale Aufgabe.
Ich denke, dass das Volkslied dazu da sein sollte, das Bewusstsein der Menschen zu wecken. Meine Lieder, meine Musik sollen dieses Bewusstsein wecken, damit wir bessere und glücklichere Menschen sind.
Olman Briceño bezeichnet sich selbst als Troubadour und setzt damit sein Musikschaffen in historischen Kontext.
Als Troubadour hat man eine große Verantwortung für die Botschaften, die man in den Gemeinden hinterlässt. Als Troubadour engagiert man sich stark für sein Land. Man hat aber auch eine große Verantwortung sich selbst gegenüber. Man will authentisch sein, ausdrucksstarke Botschaften überbringen und Werte vermitteln. Man will Gewalt und sozialem Ausschluss mit Hoffnung begegnen. Der Künstler hat eine soziale und kulturelle Aufgabe und hat eben auch die Möglichkeit, wichtige Themen des menschlichen Zusammenlebens zu beleuchten. Der Troubadour hat diese ästhetische, poetische und musikalische Aufgabe, eine vollkommenere und humanere Vorstellung des Zusammenlebens vorzuschlagen, die Respekt, Solidarität und Gerechtigkeit in den Mittelpunkt rückt. Das Publikum ist für mich eine Gruppe von Menschen, die etwas mit mir teilt. Es sind Menschen, die auch an einen sozialen und menschlichen Wandel glauben und eine andere Welt möglich machen wollen, wo Liebe und Vertrauen und das Zusammenleben über Ängsten und Hass stehen.
Im folgenden Lied reflektiert Max Goldenberg über die Veränderung in Guanacaste, moderne Zeiten, kulturelle Neuerungen und eben auch Umweltverschmutzungen.
Escucha, pueblo mío. Escucha bien mi canto, hoy quiero hablar contigo, si puedo recordar. Quisiera preguntarte, ¿por qué ya no hay retreta? ¿Para dónde se han ido la huicha y Odilón? No veo a nadie ya bañarse en las piletas, ni a los niños correr con aros de estañón. Ahora es muy raro ver pasar una carreta, nadie monta caballo, para eso tiene motocicleta. Y ya la Chuas del Salto no pega brincos por el panteón. Yo crecí retozando en tus lomas y potreros, que ahora son pavimento y bloques de hormigón. Aquel riachuelo claro de piedras cantarinas, ahora corre entubado, sus aguas negras son. Los juegos que inventamos, cogidos de las manos, brincando la fogata o cantando el mirón. Ya no juegan chumicos, ni trompos, ni rayuela. Ahora pierden el tiempo viendo televisión. Aquel riachuelo claro de piedras cantarinas, ahora corre entubado, sus aguas negras son. Y sin embargo, pueblo, todos esos recuerdos son parte de tu historia y de mi corazón. Es sangre de mis venas con la que vas tejiendo la tela que me cubra cuando me vaya yo. Es sangre de mis venas con la que vas tejiendo la tela que me cubra
cuando me vaya yo.
Eines Tages kamen hier Leute mit einem Traktor an. Sie meinten, sie kämen im Auftrag der Gemeindeverwaltung. Sie zerstörten einfach unser Haus, das Haus meiner Mutter und das Haus des Wächters, einem 85-jährigen Mann. Wir fühlen uns angegriffen und gleichzeitig hilflos. Wir können uns das einfach nicht vorstellen, dass in Costa Rica Menschen von den Grundstücken geworfen werden, auf die sie Anspruch haben. Vor 60 Jahren kaufte mein Vater Landstücke zusammen und baute die Finca auf. Wir pflanzten Bäume und pflegten die Flora und Fauna. Wir investierten in diese Finca Geld und Kraft, und das 60 Jahre lang.
Die Familie Ruiz ist eine von 50.000 Familien, die Opfer einer ungebremsten Fortschrittspolitik sind oder werden können. Sie leben an den Meeresufern Costa Ricas. Jahrzehntelang hatten Küstenbewohner ein Recht auf die Gebiete und pachteten die Grundstücke von den Gemeindeverwaltungen. Der Staat hatte in den 1920er Jahren ein Dekret erlassen, das Fischern, Salzarbeitern und anderen die Küstenterritorien zur Entwicklung übergab. Mit dem Ley Zona Marítimo Terrestre, also Gesetz über die Uferzone von 1977, wurde eine 200 Meter breite Uferzone verstaatlicht. Sie ist damit unveräußerlich und nicht bebaubar. Seit den 1990er Jahren wuchs der Tourismus in Costa Rica. Heute boomt er. Die Folgen des 30 Jahre alten Gesetzes bekommt ein Gros der Küstenbewohner erst in den letzten Jahren zu spüren. Denn viele von ihnen siedeln genau in der Uferzone. Zwar haben Anwohner, die mehr als 10 Jahre auf dem Grundstück sind, das Recht zu bleiben, Hunderten flattern jedoch die Räumungsbescheide ins Haus und werden über Nacht wie die Familie Ruiz auf die Straße gesetzt. Eine Entschädigungszahlung erhalten sie nicht, obwohl diese gesetzlich festgelegt ist. Die meisten der Anwohner sind Fischer oder sie arbeiten im ländlichen Tourismus. Victoria Quiroz von der Nationalen Vereinigung der Küstengemeinden erklärt, was die Menschen nach den Räumungen durchleben und was auf dem Spiel steht.
Das ist alles sehr traurig. Die Menschen, die vertrieben werden, sind absolut fassungslos und verlieren den Boden unter den Füßen. Sie verlieren ja nicht nur Haus und Hof, sondern auch ihre Arbeitsmöglichkeiten. Es passiert häufig, dass die Menschen, die wissen, dass sie demnächst ihr Haus verlassen müssen, in eine Depression verfallen. Die Kultur der Küstengemeinden, die Kultur der Fischer, die Art des ländlichen Tourismus, der sehr unabhängig und folkloristisch betrieben wird, ginge verloren. Das sind doch Lebensformen, die wir erhalten müssen. Es kann doch nicht überall eine globalisierte Kultur entstehen.
Die großen nationalen Medien berichten nicht über das, was den Menschen an den Küsten passiert. Die Menschen des Meeres, wie sie sich nennen, weichen mehr oder weniger direkt touristischen Großprojekten. Neu erbaute Luxushotels stehen dann doch näher am Wasser als erlaubt. Ganze touristische Kleinstädte und Yachthäfen entstehen für gut betuchtere Reisende an den Orten, wo einst Fischer und andere Küstenbewohner ansässig waren. Die Küstengebiete sind aber nicht nur aus Gründen der Erholung attraktiv. Victoria Quiroz erzählt, worauf Investoren außerdem spekulieren.
Wir haben am Golf von Nicoya Vulkane, die so viel Butangas produzieren, dass der derzeitige Verbrauch eines Landes, so groß wie Deutschland, für 20 Jahre gedeckt werden könnte. Das ist natürlich ein unschätzbarer Reichtum. Und es gibt auch andere Bodenschätze. Die Region um die Halbinsel Ossa ist darüber hinaus reich an Fischen und Meeresfrüchten, die uns als Nahrung dienen. Das sind Reichtümer, die Unternehmen bereits auf ihrem Plan haben. Das wird nicht publik gemacht. Der Reichtum ist da und wir wissen, dass das starke Interesse, uns aus diesen Regionen zu entfernen, nicht nur mit dem Ausbau für den Tourismus zusammenhängen.
José María Villalta, Abgeordneter der Mitte-Links-Partei Frente Amplio, bereist in den letzten Monaten vielfach die Küstenorte. Er beleuchtet die unterschiedliche Behandlung von lokaler Bevölkerung einerseits und Investoren sowie Unternehmen andererseits.
Es herrscht große Ungerechtigkeit in den Küstenzonen. Die Gemeindeverwaltungen wenden die Gesetze je nach Person unterschiedlich an. Den lokalen Bewohnern wird angedroht, dass ihre Höfe geräumt werden. Es wird ihnen vorgeworfen, dass sie die öffentliche Zone bewohnen würden obwohl sie schon viele Jahre da sind. Und gleichzeitig werden ausländischen Investoren und mächtigen Gruppen Konzessionen erteilt. Es wird toleriert, dass diese mit ihren Vorhaben, der Umwelt Schaden zu fügen oder illegal bauen. Und damit nicht genug. Dieses sogenannte Entwicklungsmodell, was an den Küsten angewandt wird, hat auch negative Auswirkungen auf die Umwelt. Die Uferzonen werden unkontrolliert urbanisiert. Dabei wird nicht auf die ausreichende Verfügbarkeit von Wasser geachtet. Die Wälder werden teilweise zerstört. Und zusätzlich werden eben die Rechte der lokalen Bevölkerung angegriffen, deren Lebenssituation immer prekärer wird.
50 Küstengemeinden haben sich zusammengeschlossen, um der täglichen Bedrohung der Räumung und den voranschreitenden Ausbau der Meeresregion für Tourismus und Rohstoffabbau und den damit verbundenen Umweltschäden zu begegnen. Sie legten vor 2 Jahren der kostarikanischen Regierung einen Gesetzesentwurf zu den Territorios Costeros Comunitarios, den gemeinschaftlichen Küstenterritorien, vor. Der Vorschlag zielt auf eine gemeinschaftliche Nutzung der natürlichen Ressourcen und das Weiterbestehen des Fischerhandwerks und der Kultur der Küstenbewohner ab. Damit ist nicht vorgesehen, dass die Uferzone in Privatbesitz übergehen soll. Der Abgeordnete Wieselte erklärt den Gesetzesentwurf.
Das ist ein wirklich umfassender Vorschlag. Mit ihm sollen die kulturellen und historischen Werte dieser Küstengemeinden anerkannt und die Umwelt geschützt werden. Die Gemeinden dort sollen rechtlich abgesichert werden, wodurch sie an sozialer und wirtschaftlicher Stabilität gewinnen würden. Das Gesetz Ley Zona Marítimo Terrestre, also das Gesetz über die Uferzone, das gerade gültig ist, wurde für die kommerzielle Nutzung dieser Region geschaffen und es wurden nicht die Bedürfnisse der lokalen Bevölkerung beachtet. Der Gesetzesentwurf soll nun diese Fehler beseitigen, indem ein besonderer rechtlicher Rahmen geschaffen wird. Die Küstenbewohner sollen privilegiert behandelt werden. Es soll ihnen das Recht anerkannt werden, dort zu leben. Die staatlichen Institutionen sollen zu einer nachhaltigen und umweltfreundlichen Entwicklung verpflichtet werden. Und es sollen partizipative Organisationsstrukturen in den Gemeinden entstehen. Außerdem sollen in partizipativer Form der Boden verteilt und unnachhaltige und umweltzerstörende Megaprojekte sollen gestoppt werden. Es ist also ein Gesetzesentwurf für eine andere Form der Entwicklung in den Küstenzonen, die soziale Gerechtigkeit und Umweltgerechtigkeit fördert. Dieser Gesetzesentwurf der Territorios Costeros Comunitarios stellt einen alternativen Vorschlag dar, der nach Möglichkeiten einer anderen Realität der Küsten Costa Ricas sucht.
Bislang gab es unter der rechtsliberalen Regierung Laura Chinchillas noch nicht viel Hoffnung für die Umsetzung des Entwurfs. Im Mai 2011 verlor jedoch die Regierungspartei Liberación Nacional die Macht im Parlament, welches nun von einem Bündnis aus Linken und anderen Parteien regiert wird. Der Parlamentsvorsitz und damit auch die Entscheidungsmacht über Gesetzesverhandlungen liegt nun bei dem Parteienbündnis der Opposition. Dieses steht hinter dem Gesetzesvorschlag, sodass die Hoffnung der Küstenbewohner groß ist. Die Oppositionspolitiker versprachen ihnen, sich für die schnelle Verhandlung einzusetzen. Die Menschen des Meeres indes haben angekündigt, wöchentlich mit einer Demonstration vor dem Parlament an ihre Forderungen zu erinnern und mobilisieren derzeit ihre Gemeinden. Südkorea wird Ehrengast des kommenden Festival International de las Artes in Costa Rica sein. Ein musizierendes Ministerduo konnte die Koreaner letztlich von der Zusammenarbeit überzeugen. Kulturminister Manuel Obregón war mit seinem Vize Ivan Rodriguez nach Südkorea gefahren, um dort aufzuspielen. Der koreanische Botschafter Tim Yon Kwon in Costa Rica kurz nach der Bekanntgabe des Ehrengastlandes.
Für die Entscheidung, die Einladung als Ehrengastland anzunehmen, war es ausschlaggebend, dass die Minister für Kultur nach Korea gekommen sind. Sie hatten dort Treffen und Gespräche mit den Ministern in Korea. Außerdem haben die beiden sehr schöne Konzerte in Korea gegeben. Wir in Korea waren sehr gerührt. Es hat allen gut gefallen und die Leute haben nachgefragt, wo ist denn dieses Costa Rica, wo die Minister für Kultur so tolle Künstler sind. Ich denke, das hat stark dazu beigetragen, dass wir die Einladung für das Festival International de las Artes annahmen.
Das Festival de las Artes findet abwechselnd als nationales und internationales Spektakel statt. Und das seit 23 Jahren. Jedes Jahr verwandelt sich eine Region des Landes für 10 Tage in einen Ort der Begegnung und des Austauschs der Kulturen. Die Organisatoren sind für alle Kunstformen offen, wie Tanz, Gesang und Kino, aber eben auch Design, Alltagspoesie und Bildhauerei. Und das Publikum soll selbst Teil des Festivals werden. Es werden nicht nur Workshops angeboten, sondern es sollen Ideen weiterentwickelt werden. Anselmo Navarro, der Direktor des Festivals, möchte den Einwohnern Costa Ricas den Zugang zum Rest der Welt und anderen Kulturen erleichtern.
El Festival Internacional, por otro lado, sigue siendo una ventana del mundo.
Das internationale Festival bedeutet, den Costa Ricanern ein Fenster zur Welt zu öffnen. Wir wollen erreichen, dass das Publikum durch das Festival gegenüber dem Unbekannten aufgeschlossener, gegenüber dem anderen toleranter wird. Deswegen wollen wir sehr viele verschiedene Kulturen und Künste präsentieren. Traditionelle und zeitgenössische Kunstformen sollen aufeinandertreffen. Das Festival soll Debatten über Werte auslösen, es soll diskutiert werden, was falsch und richtig, ethisch, gut oder schlecht ist.
Das Festival liefert Denkanstöße. Es stellt eine Plattform dar, auf der gezeigt wird, dass es auch anders gehen kann. Anselmo Navarro erzählt aus seinen Beobachtungen.
Das Festival unterbricht den Alltag. Das Publikum findet sich in öffentlichen Räumen wieder, die im täglichen Leben nicht betreten werden. Das Festival versucht, tote oder gefährliche Räume zurückzugewinnen. Die Besucher beleben diese Orte wieder, dadurch, dass sie hingehen und sich als Bürger verstehen. Ebenso sind die Menschen überrascht, wenn sie abends um 23 Uhr durch die Straßen gehen können, ohne Angst haben zu müssen, dass sie überfallen werden. Diese Erkenntnis, dass man tatsächlich zusammenleben kann, bewirkt viel. Die Alltagsschemen werden durch das Festival durchbrochen. Und das internationale Festival zeigt den Costa Ricanern, welche Möglichkeiten des Kulturschaffens es gibt. Außerdem können Personen große Konzerte für sehr wenig Geld oder gratis besuchen, die ansonsten keinen Zugang dazu hätten. Aber das Wichtigste ist, dass wir zeigen, dass es menschlich ist, anders zu sein.
Koreas Künstler werden also 2012 ein Stück ihrer Kultur in die mittelamerikanische Region tragen. Und die koreanische Regierung wird ihren finanziellen Beitrag leisten. 2012 feiern die beiden Staaten 50 Jahre diplomatische Beziehungen. Südkorea gilt in Costa Rica als Vorbild für Fortschritt und wirtschaftliches Wachstum. Adriana Cuchado, Direktorin des Nationaltheaters, verspricht Inspiration auf allen Ebenen.
Wenn uns die traditionelle und zeitgenössische Kultur Koreas näher gebracht wird, können wir viel darüber lernen, wie ein Land seine Träume, Kraft seiner Beständigkeit in Wirklichkeit verwandeln kann. Korea ist ein Land, von dem wir Entwicklungsländer viel lernen können. Noch vor 70 Jahren stand dort alles gegen eine Entwicklung. Die politische Situation, Invasion, Krieg und wenige natürliche Ressourcen sind keine guten Voraussetzungen für Fortschritt. Und trotzdem, dank der Willenskraft seines Volkes, kann Südkorea heute auf internationaler Ebene mithalten. Korea erleben bedeutet, die alchemistische Stärke der Koreaner einzuatmen, um Elend in Wohlstand umzuwandeln.
Tim Yeon-Kwon, der südkoreanische Botschafter in Costa Rica, gibt schon einmal Auskunft über das Kulturprogramm, das sein Land zeigen wird.
Korea ist, wie Sie wissen, ein Land mit einer langen Geschichte und einer vielfältigen Kultur. Wir wollen die Geschichte und das zeitgenössische Koreas zeigen, wie zum Beispiel traditionelle und neuere Musik, asiatische und neuöstliche Malerei, Folklore Koreas, Kalligrafie und Porzellan. Wir möchten all die unterschiedlichen Bereiche der Kunst repräsentieren.
Mit der Medienkultur können am schnellsten Grenzen überwunden werden, wie Anselmo Navarro selbst sagt. Von dem wohlwollenden Ansinnen der Kulturorganisatoren werden auch Investoren profitieren können. Die derzeitigen Gespräche über einen Freihandelsvertrag zwischen Südkorea und Costa Rica laufen zur vollen Zufriedenheit der jeweiligen Staatschefs. Der Vertrag soll dann ebenfalls 2012 zur Feier der diplomatischen Beziehungen unterschrieben werden.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.